Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und ich darf heute wieder Guido Nern von Nexonic begrüßen. Moin Guido.
Schönen guten Morgen. Ist eine Ehre, dabei zu sein.
Ja, wieder mal, ne? Es freut mich auch sehr, dass du wieder dazugekommen bist, weil du hast ja was sehr Spannendes zu erzählen, möchte ich sagen. Und ich glaube, eine wirkliche Vorstellung brauchen wir heute nicht mehr. Wir kennen dich ja schon aus Folge 28 und 64. Und falls ihr Guido noch nicht kennt, dann hört auf jeden Fall euch mal die Folgen noch an. Da habt ihr bisher auf jeden Fall was verpasst. Ja, spannendes Thema hatte ich gerade angeteased. Ihr seid ja grundsätzlich bekannt für oder als Distributor für Kameratechnik. Man kennt eure mobilen Sicherheitslösungen, wie jetzt die Türme und eure kleinen mobilen Boxen, die ihr dann als Alternative dazu habt. Und natürlich auch, ja, guter Service, was man so überall hört. Aber seit 2-3 Wochen habe ich gesehen bei euch auf der Website, habt ihr was ganz Besonderes hochgeladen. Möchtest du dazu was erzählen, was ihr da habt, was ihr damit plant und ja, in welchen Markt ihr damit rein wollt?
Ja, gerne. Also ursprünglich wollte ich jetzt starten. Wir haben etwas Neues auf der Agenda mit Robotik. Aber genau jetzt muss ich das auch schon direkt korrigieren. Robotik ist ja nicht neu. Ja, Robotik ist grundsätzlich so alt wie das Dualzahlensystem. Die Robotik selbst ist ja schon Jahrzehnte alt. Wir kennen die Robotik von Industrierobotern, von vielleicht kleinen fahrenden Servicerobotern, haben das sehr viele schon mal irgendwo gesehen. Das ist so die erste Wahrnehmung solcher Systeme. Allerdings gab es da jetzt sehr große Sprünge in der Thematik, weswegen wir auch gesagt haben, die Zeit ist reif. Und was macht jetzt bitte ein Unternehmen wie die Nexonic, wie eine Secotel, die im Sicherheitsbereich aktiv sind, denn plötzlich mit Robotern? Und ich glaube, das ist so der erste spannende Punkt, wo man mal ansetzen muss, was gibt es grundsätzlich für Systeme? Denn was man auch in der Presse so schön sieht, das sind verschiedenste humanoide Systeme, also Systeme, die ähnlich unterwegs sind wie die Menschheit auf zwei Beinen. Und das ist so die eine Möglichkeit. Da gibt es auch sehr viele spannende Einsatzzwecke. Aber das Thema, wo wir gleich verstärkt drauf eingehen werden, sind die Systeme, die auf vier Beinen unterwegs sind. Und was sind die Anwendungen, was macht man damit? Und so das erste grundsätzliche technische, warum vier Beine? Der Grund liegt damit auf der Hand, weil diese vier Beine deutlich weniger Energie benötigen, um aufrecht zu gehen, zu stehen. Das heißt, ein Vierbeiner kann sich jeder vorstellen, wenn sich so ein System nicht bewegt, braucht es kaum Energie. Ein Humanoid aber, der auf zwei Beinen stehen bleiben soll, wenn Wind oder wenn eine Bewegung da ist von extern, der muss natürlich im höchsten Modus immer online sein und jegliche Bewegung ausgleichen können in Echtzeit, dass er nicht fällt. Das ist so der erste grobe Unterschied. Und deswegen sind diese Robotersysteme, auf die wir gleich eingehen, typische Vierfüßler. Und da kennt man schon eine ganze Menge. Dieses System hat man schon irgendwo mal gesehen. Ein sehr, sehr hochpreisiges Thema war das. Und da gab es jetzt ein paar Bewegungen, die das Ganze plötzlich hochgradig interessant macht. Und das in einer Kombination, so habe ich das wahrgenommen, über ein Unternehmen hier aus Deutschland, aus Frankfurt, die mein erstes großes Bedenken in den Griff bekommen. Darauf gehen wir gleich mal ein, auf die Daten. Wo sind bitte meine Daten, wenn ich irgendwas mit irgendwelchen IT-Systemen mache? Ich glaube, da ist auch mittlerweile etwas mehr Sensibilität im Markt. Wo kommen Geräte her und wo sind Daten? Aber vielleicht noch mal vorher etwas generell zur Systematik, wie solche Systeme funktionieren. Wenn ich mir jetzt einen Vierbeiner vorstelle, der läuft, so etwas haben sehr viele schon gesehen. Man spricht da auch von Roboterhund. Da gibt es aktuell so grob Systeme. Das kleinste, auch vom Gewicht her, circa 11 bis 15 Kilo schwer, also etwas, was man fast in die Handtasche packen kann, ist ein System, das jetzt leicht zu steuern ist. Wir sprechen auch hier von dem, was wir diskutieren, über die immer gleiche Art der Fernbedienung und der Steuerbarkeit. Das ist nämlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt, warum wir uns hier überhaupt damit beschäftigen wollen. Dieses kleine System, das jetzt durchaus 90 Minuten aktiv sein kann, irgendwo in einen Bereich reinlaufen kann. Was macht man damit? Weil man hat jetzt plötzlich einen Roboter, man hat eine Mini-Kamera drauf, und man muss immer überlegen, was sind die Anwendungen dahinter. So kleine Systeme, die sind natürlich spannend in der Industrie. Wenn ich einen schwierig zugänglichen Bereich habe, wo ich einfach in einer Industrieanlage ein System laufen lassen möchte, wo ich jetzt allein wegen der Gefahren eine Person haben möchte und durchaus Messungen oder Bilder oder was auch immer haben möchte. Oder halt, was wir auf unserem Partnertag hier auch demnächst zeigen werden, das System hat natürlich eine Audioeinheit drauf. Und dann komme ich dem Wunsch der Besucher nach von den vergangenen Jahren, dass man ein Audiomodul ergänzt und das System geht dann mit mir, mit uns persönlich von einem Stand zum anderen Stand und ich habe direkt eine vernünftige Audioeinheit dabei. Dafür sind so Kleinstsysteme richtig charmant und sehr gut brauchbar. Je nach Ausstattung sind die Systeme dann auch auf so einer Kostenbasis zu sehen. Und ich glaube, dass man hier auch direkt mal so einen Preis in den Raum werfen darf, weil das ist leicht zu googeln, dass wir hier bei Nettopreisen rund um 10.000 bis 15.000 Euro Systeme finden, die eine Steuereinheit drauf haben oder so ein kleines Polizeiset für eine Durchsage. Da beginnt das professionelle Thema. Warum professionell? Weil ich hier eine Steuereinheit habe. Und das sind Systeme, die für grundsätzlich für Industrieaufgaben gedacht sind.
Das
Das ist so der
ist
erste
der Preis
Kopf.
auf jeden Fall ganz gut gefallen im Vergleich zu dem, was man da vor ein paar Jahren noch auf der Security mal gesehen hat. Das ist schon spannend. Aber ich würde gerade einmal noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, wie denn so ein System jetzt überhaupt grundsätzlich aussieht. Du hast zwar jetzt auch von Vierbeinern und so weiter gesprochen, aber einfach mal, wir kennen jetzt natürlich auch die Geräte schon. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht noch nicht so ein System oder so einen Roboterhund gesehen hat, also im Prinzip ist es eigentlich, ja, sieht tatsächlich aus wie ein Hund, nur ohne Kopf, hat vier Beine. An diesen vier Beinen können theoretisch auch Räder dran sein. Da kommt es dann auch wieder auf die Ausstattung drauf an. Und das Besondere, man kann eben verschiedene modulare Systeme darauf aufbauen. Also je nachdem, was man eben braucht, ne? Du hast zum einen eben einen Lautsprecher angesprochen, dann nehme ich an, wird auch Mikrofon gehen, also dass man wirklich eine Kommunikation über eine Gegensprechanlage hat. Kameras sind natürlich denkbar, dann hattest du auch letztes Mal schon irgendwelche Gassensoren erwähnt, also Lichtmasten habe ich gesehen, gibt es dafür. Es gibt sehr viele Anwendungen, die man eben auf diese beweglichen Module, nenne ich es mal, aufbauen kann, um ja in sehr viele Bereichen oder in sehr vielen Bereichen quasi die passende Anwendung zu finden. Und da können wir dann nachher auch noch mal das ein oder andere Beispiel nennen. Du hast ja auch schon ein paar. Ja, hast du da noch Ergänzungen zu oder habe ich das jetzt einigermaßen gut erklärt?
Das ist schon sehr, sehr gut. Als kleine Ergänzung fällt mir an, dazu, dass gut, diese Systeme Hund kann man sich schön vorstellen. Und die haben auch in den Gelenken entsprechende Motoren drin, weswegen die Systeme grundsätzlich auch in der Lage sind, so etwas wie Treppen zu bewältigen oder halt in unwegsamen Geländen eingesetzt zu werden.
Ah ja.
Und das ist etwas, was ein Riesenschritt in die Praxistauglichkeit überhaupt ist. Wir brauchen nicht einen topfebenen Boden, sondern die Systeme sind jetzt so weit, dass sie selbsttätig Hindernisse erkennen und umgehen oder umfahren können. Und am Beispiel eines kleinen Straßengrabens wird selbsttätig die Entscheidung getroffen, kann man durch das hohe Gras durchgehen oder läuft man außen rum. Und das ist so eine ganz neue Art, wie ich finde, die eine gewisse Betriebssicherheit auch aufbringt.
Das heißt aber, du könntest damit auch Drohnen in bestimmten Bereichen ersetzen. Also Beispiel von einem Kunden, der auf einer Insel ein Objekt hat und das wollte er ursprünglich mal mit einer Drohne überwachen lassen. Also wenn die Thermalkameras im Außenbereich eben auslösen, soll die Drohne hinfliegen. Aber da haben alle von abgeraten oder die Drohnenhersteller haben alle von abgeraten, weil es einfach zu nah an der Küste war und die Windgeschwindigkeiten eben teilweise nicht ja, dafür geeignet waren, eine Drohne starten zu lassen. Das wäre ja dann tatsächlich eine Alternative, wenn du sagst, die können auch in unebenem Gelände laufen. Oder ist das dann so küstenmäßig doch noch nicht so fortgeschritten, dass das funktioniert?
Nun ja, die Küstenbereiche, wer sich das schon mal angesehen hat, da gibt es ja jede Art von Gelände. Also ich weiß jetzt schon aus den Berichten und aus den Filmen, die ich beobachtet habe, sind solche Systeme in der Lage, sich zu bewegen. Wo wir beide als sportliche Personen sagen, ja, das kriegen wir hin, aber nicht in der Geschwindigkeit, ja, und auch nicht in der Ausdauer. Und so ein System kann jetzt auch nicht grundsätzlich alles. Also ein Steilfelsen kommt so ein System jetzt auch noch nicht hoch. Ja, und ich werde immer vorsichtiger in den Formulierungen, dass ich sage jetzt noch nicht. Ja, weil da findet eine dramatische Entwicklung statt. Wenn wir allerdings ein starkes Gelände haben mit Bergen, mit Steinen, mit Wäldern, da sind die Systeme sehr schnell unterwegs und egal, ob es hoch oder runter geht und auch wenn da mal etwas dazwischen kommt, das heißt, das System wird aus dem Gleichgewicht herausgebracht, dann ist es optisch gefühlt, als wäre es eine Katze, die möglichst auf allen Vieren wieder landet und macht sofort weiter, ja, weil diese Systeme sind unglaublich robust. Das muss man einfach dazu schon mal wissen. Das dürfen wir uns ja in kurzer Zeit live auch hier anschauen, wie man so etwas dann fährt.
An eurem
Also
Partnertag.
diese Systeme sind robust. Genau, die Systeme sind sehr robust. Und ja, gerade die Drohne ist etwas, das die Systeme zusammenbekommt. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, der uns dann hier so richtig angefixt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen an diese Thematik ran, weil wir haben ja schon mit mobilen Systemen wie Sicherheitstürme haben wir auch schon grundsätzlich Drohnen montiert mit Docking Station und stellen fest, oh, die große Aufgabe damit ist die Kommunikation der Systeme, weil die sind nicht grundsätzlich füreinander gedacht, wie jetzt du als IT-Profi in einem Sicherheitskonzept eine Drohne mit einem mobilen Turm ergänzen würdest. Ja, das ist nicht anders. Das ist nicht anders, als würde ein Sensor nur funktionieren, wie du es von der Einbruchmeldeanlage kennst. Das heißt, dahinter ist auch eine Menge an Arbeit. Und das Ganze ergänzt um einen Roboter, der eine Drohne drauf hat, wird dadurch richtig spannend, weil die Mission Control, wie auch immer man die Fernbedienung nennen möchte, die kann auch gleichzeitig diese Drohne steuern. Und das ist gerade schon der nächste kleine Ausblick, was jetzt hier kommt. Ich habe schon Bilder dazu gesehen, dass ein solches System eine ganz neue Art von Dynamik bringt für die Sicherheitstechnik natürlich.
Also das heißt, die Drohne ist Huckepack auf dem, ja, auf dem Roboter, der sich bewegt und kann dann entsprechend entweder schon mal von oben schauen, wenn er nicht weiterkommt, oder dient es dann auch als Steuerung, dass quasi die Drohne mit der Aufklärung von oben dann entsprechend den Roboter am Boden navigiert? Oder ist es jetzt schon zu weit gegriffen auf
Nein,
was ist noch nicht so?
das ist ein sehr guter Gedankengang. Also ich kann das jetzt noch nicht sauber beantworten. Die Frage werde ich allerdings auch gerne noch stellen. Da gibt es bestimmt noch einige Podcast-Folgen zu diesem Thema von dir.
Hoffe's.
Wir wissen auf jeden Fall sicher, dass die Fernbedienung, die man jetzt in den Händen hält oder mit der das System gesteuert wird, die steuert mit dem gleichen Interface auch die Drohne. Ja, das ist schon mal ein Riesenschritt in der Bedienbarkeit der Systeme, weil ansonsten habe ich ja für die Drohne einfach ein zweites System. Ja, also je nachdem, was man macht. Wir sprechen jetzt hier auch nicht von einer großen Drohne, sondern von einer kleinen, leichten, mobilen Drohne, die natürlich schnell gestartet werden kann, von so einem Mini-Dock und auf dem Roboter heraus direkt in wenigen Sekunden fliegen kann. Ja, das ist der jetzige Gedanke der Entwicklung.
Joa, hört sich sehr interessant an, was da noch kommt. Aber aktuell wissen wir beide noch nicht genau, wie das ausgeht. Von daher, lass uns nochmal bei den Robotern am Boden bleiben. Ich könnte mir jetzt so einen Anwendungsfall vorstellen, dass er für große Gelände oder Gelände so Rundgänge übernimmt, also so Patrouillen. Gänge macht, zwei, dreimal in der Nacht oder öfters, einfach um ein bisschen rundherum zu laufen, gucken, ist alles sicher, und vielleicht hat es auch so ein bisschen einen abschreckenden Charakter, wenn man hört ihn ja wahrscheinlich zum einen, und zum anderen, wenn vielleicht noch ein großer Scheinwerfer drauf ist, der sich ums Gelände bewegt, ist es bestimmt auch, ja, für den einen oder anderen etwas abschreckend. Sind solche Anwendungsfälle denkbar oder wofür habt ihr die jetzt eingeplant?
Ja, das ist so der erste große Schritt in die Sicherheitstechnik hinein. Wir kommen jetzt dazu auch gerade zum nächsten Modell, das eine ganz neue Bewegungsart für so etwas hat. Das heißt, wir sprechen in der Sicherheitstechnik dann von Inspektionsgängen zum Beispiel. Das heißt, man kennt es auch so, dass Personen zu einem gewissen Punkt gehen und dann schauen, ist dort alles in Ordnung. Ja, das ist so seit Jahrzehnten eine bekannte Vorgehensweise im Sicherheitsgeschäft, dass man einfach schaut, ist der Bankautomat noch in Ordnung? Sowas wird ja teilweise vom Wachpersonal gemacht. Ich denke, diejenigen, die jetzt an ein solches System dann verbrecherisch ran möchten, die schauen natürlich genau, jetzt ist er weg und dann geht's los, ja. Aber da greift genau das, was wir sonst mit Einbruchmeldetechnik, mit Videosicherheit dann auch aktiv haben. Ein solcher Roboter, der geht jetzt an einem solchen Inspektionspunkt ganz anders vor. Es sind zwei Gedankengänge dahinter. Wenn ein Sensor einen Alarm meldet, Beispiel irgendwo ein Türkontakt oder irgendein Alarm im Innenbereich und dann fährt oder läuft dieses System an diese Stelle erstmal direkt hin. Ja, der große Vorteil dabei ist, das System hat je nach Ausstattung so eine 360-Grad-Kamera drauf, teilweise mit Farbbildern, wie man das kennt aus dem Fernsehen und teilweise auch das Farbbild überlagert mit einem Thermalbild, dass er einiges zu Thermalkameratechniken in den letzten Folgen auch erklärt. Und um das zu erklären, während ich auf einem 360-Grad-Bild in der Dunkelheit relativ wenige erkennen kann, was jetzt Personen angeht, kann ich natürlich mit der Thermalkamera sofort sehen, ist eine Person hinter dem Busch. Weitert in den Aufgaben, in einer Inspektion an diesen Ladepumpen zum Beispiel, ist alles im Temperaturbereich gewünscht oder bekommt ein Akku oder eine Ladestation auch Übertemperatur. Ja, und nicht nur Akku oder Ladung, weil Ladestation modernes Thema ist, sondern auch ist diese Sicherung in der Übertemperatur, zum Beispiel ein Stromkreis, der Überlast hat, ja, eine Anlage im Industriebereich, die plötzlich Übertemperaturen hat oder wo Gase austreten und das System hat einen Gasmesssensor montiert. Und so komme ich plötzlich von der Sicherheitstechnik zu Industrieanwendungen. Ja, also das System ist in der Lage, von jetzt auf gleich sich an einen gewünschten Punkt zu begeben. Was das ganze System so wirkungsvoll macht, ist dann auch die Steuereinheit, dieser Mission Control, dass auch der Leitstand, ob der jetzt in der Industrie selbst betrieben wird, wie man das klassisch kennt bei den großen Chemiekonzernen zum Beispiel, oder halt, dass auch kleinere Unternehmen, wie wir sagen, wir lassen das System aktiv und während der Nachtzeit wird das grundsätzlich bedient von einer Notruf-Service-Leitstelle, die solche Systeme auch fahren und bewegen können.
Also du musst nicht mit der Fernbedienung nebenher laufen, sondern das geht dann auch über ein mobiles Netzwerk, ob es jetzt 5G ist oder ein internes WLAN in der Richtung. Du kannst das ähnlich wie eine Drohne auch remote von ganz woanders steuern.
Richtig,
Okay.
genau, ja.
Ja gut, dann bietet sich es ja wirklich an, um. Also ich meinte jetzt mit den Patrouillengängen jetzt nicht unbedingt zu gucken, ist jemand denn da? Habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber gerade wenn man jetzt kontrollieren will, sind die Zäune noch in Ordnung oder ähnliches, ne? In dieser Richtung, wo er dann einfach nachts mal rumläuft oder auch tagsüber, ist soweit alles in Ordnung. Und das könnte man ja dann auch, wie du es eben schon gesagt hast, in den Chemieanlagen machen, in Bereichen, wo die Mitarbeiter sich sehr aufwendig irgendwie einhüllen müssen in Sicherheitsanzüge. Das muss der Roboter dann, ja, eher nicht. Der kann ja relativ schnell und unkompliziert reinlaufen.
Das sind gerade so zwei Schnittmengen, die hochinteressant werden, weil die eine Frage ist, was macht das System während der Zeit, wenn es einfach nichts zu tun hat, vollgeladen ist? Und dann kann ein solches System auch andere Aufgaben übernehmen, Beispiel einen Zaun überprüfen. Und bei großen Anlagen, was mir sofort groß einfällt, ist so etwas wie ein Frankfurter Flughafen, wo es durchaus interessant sein kann, ist dieser Zaun noch intakt bei Industrieanlagen. Und das machen diese Systeme automatisiert, immer dann, wenn ich es für richtig halte oder mein Plan das vorsieht. Ja, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann, dass diese Systeme diese Aufgaben in Echtzeit übernehmen und dahin vermitteln, wo ich auch die Informationen in Echtzeit sinnvoll auswerten kann, um zum Beispiel festzustellen, ach ja, der Sensor hat ausgelöst, weil gerade irgendwas passiert ist, was undramatisch ist. Oder halt ist es wirklich etwas, dass man sagt, ich möchte oder muss jetzt dahin fahren lassen. Also sprich Einsatzkräfte, Polizei, was auch immer. Also ich bin schnell. Und darum geht es ja oft in der Sicherheitstechnik, dann nicht nur abzuschrecken auf der einen Seite, sondern dann, wenn etwas ist, dann auch schnell agieren, reagieren zu können, ob das jetzt Einbruch ist oder auch wirklich Feuer. Ja? Das sind Themen, die die Systeme plötzlich in einer ganz neuen Logik mit aufnehmen können. Bis hin zu einem Thema, dass auch da mit Audio ganz anders gearbeitet werden kann, als man das sonst bisher kannte.
Da würde mir jetzt was im Bereich Event oder Events, Veranstaltungen, ähnliches, da wären so Audiogeschichten wahrscheinlich auch nicht verkehrt. So könntest du dann wirklich auch, also normalerweise kennt man es ja, man hat diese Türme ähnlich wie eure Sicherheitstürme, die dann die Lautsprecher oben drauf haben und man muss immer mal welche verteilen. Aber so könnte man das Ganze auch sehr viel dynamischer gestalten, wenn diese Akustik und die Audiosysteme dann eben auf einem mobilen ja, Fahrzeug oder Roboter sind.
Das ist richtig. Natürlich muss man ganz sofort auch sagen, Datenschutz, ja, was ist zugelassen? Also das muss man da, glaube ich, nochmal besonders bei Audio betrachten, und im öffentlichen Bereich. Das ist glasklar. Aber wenn ich mir vorstelle, Audio und KI und ein solches System irgendwo bei einem Erdbeben oder was auch immer im Einsatz ist, dann glaube ich, wird jeder sofort sagen, das ist eine tolle Lösung, die einfach Leben retten kann.
Gut, man muss ja unterscheiden, Audio. Und wenn du nur einen Lautsprecher hast, hast du mit Datenschutz
Ja.
ja kein Problem. Wenn du natürlich gegensprechen willst, dann okay, ja, natürlich, weil du ja dann dauerhaft die Sprache auch aufzeichnest. Aber ja, klar, bin ich bei dir, was Datenschutz angeht. Wie bleiben wir gerade mal so in der Richtung, bevor wir nochmal den Schwenk machen? Aber rechtliche Einschränkungen, ist dir da was bekannt? Jetzt gut, öffentlicher Bereich ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes als jetzt ein Firmengelände oder ein privater Bereich. Aber selbst bei Drohnen gibt es da ja auch Möglichkeiten. Du kannst ja nicht eigenständig auf deinem Gelände eine Drohne fliegen lassen. Brauchst du ja auch eine gewisse Voraussetzung oder gewisse Voraussetzungen, sind ja mehrere. Gibt es sowas denn auch für die Roboter am Boden?
Auch da gibt es Einschränkungen. Ja, und ich glaube, hier muss man ein bisschen im Groben unterscheiden, ob ich jetzt ein kleines Spielzeug habe, ähnlich wie ein ferngesteuertes Fahrzeug, ja, oder wie eine kleine Drohne, mit der ich auf dem Privatgelände ein wenig fliege, ohne jetzt andere auch zu belästigen. Ja, also das ist so der Bereich, der, glaube ich, jetzt gar nicht die Frage ist. Die Frage muss man nach ein paar Punkten definieren, wo zum Beispiel ein System autark unterwegs sein könnte. Autark, das heißt, umfänglich selbstgesteuert im öffentlichen Raum. Also ohne, dass ich jetzt groß juristisch mich damit beschäftige. Ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern. Und dafür wird es dann auch ganz eindeutige Regeln geben, dass alles entsprechend auch sicher ist. Das ist ganz wichtig. Gleichwohl es auch da erste Vorboten gibt, wie man so etwas regeln kann. Das ist zum Beispiel in Finnland sind seit Q3 letzten Jahres auch die ersten Roboterlieferungen unterwegs. Das heißt, kleine Pakete werden direkt zugestellt, so wie wir das von den Lieferungen kennen. Das sind bestimmt sehr interessante Tendenzen und für alles, was jetzt in Richtung auch, ich sag mal, Reduzierung der Emissionen und weniger Fahrzeuge auf der Straße ist das ein bestimmt super Gedanke. Aber auch da muss man für die Zukunft gleich mal sagen, was ist in ein paar Jahren, wenn mehrere solcher Systeme auf den Straßen sind. Und das muss man an der Stelle, glaube ich, ganz neu diskutieren. Beispiel dazu sind diese E-Scooter, ja, die auch entsprechend Regelungen bekommen. Warum? Weil man es einfach leisten kann, weil die Systeme auf der Straße sind und dann braucht man auch Regeln dafür, dass es für uns einfach sicher bleibt. Ja.
Ja, wobei das ja nochmal ein Unterschied ist, wenn du damit einen Unfall baust, bist du für verantwortlich. Was aber passiert jetzt, also analog ja zur Diskussion mit den selbstfahrenden Autos, ne, wer haftet dann dafür, wenn die Systeme autonom unterwegs sind und eben einen Unfall verursachen oder irgendwo Schaden verursachen? Wahrscheinlich wird das dann so der Hauptgrund sein, oder die Hauptdiskussion dann sein, aber ja, da müssen sich andere mit beschäftigen. Okay, wie sieht's aber
Das.
in privaten Geländen aus, Firmengeländen, ähnliches, braucht man dann Führerschein für oder ja, nur eine Einweisung und es geht los? Hast du da Erfahrung?
Ja, jetzt aktuell ist es die Einweisung und es geht los. Und das ist etwas, was man mit kleinen Systemen bestimmt man leicht spielen kann. Ja, das ist fast schon im Vergleich wie ein ferngesteuertes Fahrzeug, die ja mittlerweile auch recht schnell sind. Und wo man einfach merkt, das ist nicht mal einfach nur ein System, das man mal ein bisschen laufen lässt. Also im eigenen Gelände ist das eine ganz andere Nummer. Da darf ich natürlich grundsätzlich solche Systeme auch in Betrieb nehmen, muss aber dann auch ganz klar Regeln schaffen dort. Schönes Beispiel, wo es auch bekannt ist, ist in der Logistik. Es gibt in den Logistikhallen ganz klare, eindeutige Regeln, wo Personen und auch Besucher durchaus gehen dürfen, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie gekleidet sein müssen, dass sie erkannt werden von den Staplerfahrern, ja, die dann mit, die doch recht flott unterwegs sind. Und wenn ich in deren Bereich laufe, dann ja, dann bleibt alles in dem Unternehmen stehen zu meinem eigenen Schutz. Ja, das hat seinen Grund. Und ähnlich wird es sich auch mit solchen Systemen verhalten. Und genau da kommen die Systemhäuser ganz klar ins Spiel, weil ich muss so etwas auch planen. Ja, den Systemen gebe ich ganz klar vor, wo sie sich bewegen dürfen und wo nicht. Das macht nicht nur Sinn, sondern das schafft die Sicherheit und das sind dann auch die Zeitpläne, zu denen ich ganz klar sagen kann, du kennst es von den Einbruchmeldeanlagen, zum Beispiel ein Sensor geht auf, soll sich das System dann dahin bewegen, ja, oder soll es sich dann nicht mehr bewegen? Und das sind die groben, wichtigen Regeln, und Systeme werden dafür geplant, dass alles sicher bleibt.
Ja gut, je nach Anwendungsfall, ne, muss man dann tatsächlich immer, man kann ja auch hier nicht ein universales System für alle Anwendungen bauen, sondern es ist quasi so entwickelt, dass es individuell angepasst werden kann. Und das passiert dann eben über die Programmierung und die Ausstattung, die man, um die man die erweitern kann. Und ja, sind, glaube ich, nochmal dann andere Herausforderungen, weil du dich ja dann auch mit verschiedenen Umgebungen beschäftigst und dann so die einzelnen Besonderheiten dann auch dafür wissen musst, lernen musst und könnte auf jeden Fall sehr spannend werden, solche Systeme dann entsprechend zu implementieren, ja.
Jetzt, dann muss man aber auch dazu direkt ergänzen, die Systeme haben ja selbst Scanner drauf, LiDAR-Systeme, die sehr, sehr exakt funktionieren und die auch grundsätzlich verhindern, dass die gegen etwas laufen oder dass da ein Schaden passiert. Ja, also das ist schon grundsätzlich eingebaut und das ist, glaube ich, immer so eine wichtige Ergänzung dazu. Ja, das ist so der erste Punkt für diese Art der Fortbewegung. Und ich merke aus diesen Gesprächen heraus, die ich jetzt auch führe, dass je nachdem, in welcher Branche jemand unterwegs ist, ganz unterschiedliche Ideen aufkommen, was man mit dem System macht und wo man Aufgaben damit lösen kann. Und die ersten Ideen waren dann auch hier. Das war für mich sehr interessant, als ich auf einer Mitarbeiterversammlung den Kollegen hier bei der Nexonic erklärt habe, so, wir werden in dieses Segment eintauchen, nicht nur als Vermarktung, als Lösungsanbieter, sondern einfach auch, wir selbst werden solche Systeme zukünftig einsetzen. Ja, und dann war im ersten Moment interessant zu sehen, was passiert mit den Kollegen, wie wird das aufgenommen und die einen gehen im positiven spielerisch damit um, in der typischen Handy-Generation, die einfach sagen, ach ja, das ist nett, das eine oder andere macht man damit, wie man das beim Smartphone kennengelernt hat. Und einer fragte auch, ja, was ist dann mit meinem Job? Und das ist eine gute Frage, ja. Denn genau genommen haben wir gerade in der Sicherheitstechnik oft genug die Aufgabenstellung, denjenigen, den wir jetzt am liebsten hier hätten, um uns zu beschützen, um sicher zu sein, der ist gerade an einem ganz anderen Ort. Ja? Und viele Sachen passieren, das lesen wir regelmäßig in der Zeitung an Einbrüchen. Warum? Weil es einfach machbar war. Ja? Und genau da setzen die Systeme auch wieder an. Und an Beispielen, auch gerade im Bereich des Rohrleitungsbaus, in der Chemie, haben dann sofort die Antwort, ach, können solche Systeme auch durch Röhren fahren? Ja, das können die und können auf Mikrometerbasis dann auch die Qualität der Arbeit direkt dokumentieren und vor einer Übergabe dann sehr effizient damit arbeiten. Und das löst dann dort das Thema, dass einfach die nötigen Facharbeiter für das eine oder andere, gerade im Bereich von widrigen Zuständen, Gase, Staube, Säure, Basen, alles, was man da irgendwo nicht am Körper direkt haben möchte, als Einfluss da ist. Da können solche Systeme umfänglich arbeiten.
Ja, im Prinzip musst du es eigentlich nicht so sehen, dass diese Roboter Arbeitsplätze wegnehmen, sondern sie machen es ja einfacher. Also ob du jetzt da Gewichte draufpackst oder halt Produkte, die einiges wiegen und die von A nach B fahren lässt oder transportieren lässt. Ansonsten muss es der Kollege machen, ob er irgendwo nachts patrouilliert, was kein Mensch mehr machen will, zu Recht ja auch, weil wer will nachts auf einem Gelände rumlaufen und dann vielleicht doch jemanden überraschen? Also diese Umgebung, wie du sie gerade genannt hast, irgendwelche Röhren kontrollieren, irgendwelche Chemieparks oder in irgendwelchen Umgebungen mit Chemie dann arbeiten und Gasen, Stollen, was es alles gibt, ne? Das will ja auch keiner mehr machen. Und es muss ja aber gemacht werden und damit kannst du natürlich deine Mitarbeiter dann auch irgendwo ein bisschen entlasten und sagen, hier, pass auf, du musst nicht mehr da rein. Wir haben hier einen neuen Kollegen, dem ist es egal, ob es helldunkel ist, ob es kalt ist, ob es warm ist. Der, ja, übernimmt halt diese Aufgabe dann in dem Fall. Und das, glaube ich, ist eher ein Vorteil, sowohl für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter.
Also da gerade gibt es noch so zwei sehr schöne Anwendungsszenarien. Das eine war ein typisches Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, das Inspektionsrunden macht, auch auf alten Bundeswehrgeländen. Dort ist die besondere Herausforderung einerseits, dass viele Jugendliche solche Lokationen gerne mal aufsuchen. Das ist einerseits cool, andererseits wird ein bisschen wegignoriert, welche Gesundheitsgefahren dort da sind. Und das heißt, man ist angehalten, auch dort einen Sicherheitsdienst zu leisten. Und das kann ich natürlich mit so einer Robotik wunderbar leisten, weil einen Roboter kann ich nicht mit Asbest verseuchen. Ja, und gerade die Systeme, die wir jetzt hier im Portfolio haben, die kannst du danach wunderbar abduschen und reinigen. Das heißt, diese Aufgabe ist damit bestens erfüllt. Ja, das ist so dieser Punkt. Und der zweite Punkt, und der lässt einen einfach mal etwas fantasievoll werden, was Systeme damit leisten können. Und das ist eine recht aktuelle Meldung vom 7.6.2025, dass in Shanghai, dort war die Aufgabe für ein unterirdisches Neubauprojekt, wollte man in einer Altstadt ein Gebäude schützen. Und man hat es so gelöst, dass 432 Laufroboter das 7.500 Tonnen schwere Bauwerk durch Shanghai getragen haben.
Wahnsinn, ja.
Das muss man sich einfach mal überlegen, in welcher Dimension das geht. Und während wir hier darüber nachdenken, dass ein solches System, der große Rhino, der kann durchaus 80 Kilo heben. Ja, und was das einfach bedeutet, wenn man Systeme kombiniert und gleichzeitig steuert.
Das wäre doch auch eine Alternative für den Weg zur Arbeit, wenn er 80 Kilo tragen kann.
Ich glaube, wer das auf dem Weg zur Arbeit braucht, lieber Dennis, der hat mehr als 80 Kilo.
Wie schnell bewegen die sich denn? Kommt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen aufs Modell drauf an, aber
Ja.
du hast jetzt vorhin immer mal wieder die Geschwindigkeit erwähnt, da habe ich gedacht, ich frage jetzt noch mal schnell nach.
Ja, in dem Segment spricht man von Meter pro Sekunde. Das heißt, der große Rhino, das ist jetzt so der Industrieroboter, der auch solche schweren Lasten heben kann und der auch für den entsprechenden langen Einsatz mit allem gedacht ist. Der ist bei 4 Meter pro Sekunde unterwegs. Das heißt, es sind im Schnellgang 14 Stundenkilometer. Das kann man sich etwas besser vorstellen. Wesentlich interessanter, wo ich glaube, dass das auch der der Einsatzzweck nochmal ganz neu definiert ist, und zwar der kleine Puma, der M20, der hat ein paar Rollen unten dran an seinen Füßen. Und diese Rollen haben auch kleine Motoren. Das kennen wir mittlerweile auch von Automobilen, von Fahrrädern, wie effizient das Ganze plötzlich ist. Und dieser kleinere Puma, der ist bei 5 Metern pro Sekunde und das sind 18 Stundenkilometer. Ja, das ist eine Geschwindigkeit, die kann man noch laufen oder rennen, aber ich glaube, der Roboter hält länger durch. Das ist,
Ja, vermutlich, ja.
ne,
Was
das
heißt
ist
länger
der
durch
erste
oder
Punkt.
was hast du da so für typische Akkulaufzeiten?
Also da habe ich jetzt im ersten Moment die Akkulaufzeiten, so man es liest, so um die 3 bis 4 Stunden. Wobei ich jetzt auch mal drauf gespannt bin, wenn ein solches System unter absoluter Volllast läuft, dann hält es natürlich nicht 4 oder 3 Stunden durch, sondern dann wird es dramatisch reduziert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Einsatzzweck des Systems ist, 18 km/h auf der Geraden schnellstmöglich und so weit wie möglich zu fahren, sondern das sind ja immer Wechselwirkungen, die da einsetzen. Also das ist eine durchschnittliche Zeit, 3 Stunden ist das in Betrieb, hat eine entsprechende Ladestation, dass die angesteuert werden kann, hat einen Wechselakku und da werden die Systeme so richtig interessant, weil der Wechselakku kann auch gewechselt werden, ohne dass das System runterfahren muss und neu gestartet werden muss. Da werden plötzlich ganz neue Arten von Anwendungen damit ja, förmlich erfunden.
Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder in die technischen Details so sehr abrutsche. Aber
Ja.
jetzt nochmal, wie werden die geladen? Müssen die manuell dann auch noch geladen werden mit einem Stecker rein oder haben die Induktionsladen? Ist wahrscheinlich nicht so effizient, aber wäre ja für einen autonomen Betrieb sicherlich sinnvoller, wenn die sich jetzt auf ihr Ladepad begeben und können
Ja.
dann dadurch geladen werden.
Also das kleine günstige System, das ich eingangs erwähnte, das hat noch den klassischen Stecker. Ja, einen Stecker haben die alle noch irgendwo, aber die beiden größeren, Puma und Rhino, die haben entsprechende Ladestationen. Und das habe ich beim großen, beim Rhino mir auch mal angeschaut, wie das System dann die Ladestation ansteuert. Das ist etwas, kann man sich vereinfacht vorstellen, wie bei einem Mähroboter, der ja auch in seine Ladebox reinfährt. Ja?
Stimmt, die haben ja
Und
auch mit
das machen
Kontakten.
die.
Das läuft ja auch nicht über Induktion, ja, richtig.
Ja, genau. Wobei hier noch ein bisschen mehr Intelligenz drin steckt. Allerdings für die Praxis ist das, glaube ich, ein wesentlicher Schritt. Und was in der Praxis dann diesen Roboter mit Rollen, den Puma, so spannend macht, ist, dass diese Rollen natürlich dann auch, wenn es jetzt darum geht zu klettern, dann werden die Rollen natürlich festgestellt und dann klettert er, als wenn er Füße hätte. Ja? Und entsprechend mit den richtigen Reifen, die optimiert sind, entweder für Bewegungen in Rasen, auf Gelände oder auf Asphalt, hast du schon die Antwort dafür, was möchtest du dann im Gebirge einsetzen?
Ja, das klingt echt wahnsinnig. Vor allem super interessant, ja. Also, wer jetzt von den Hörern da eine Anwendung hat, auf jeden Fall melden. Ich will so ein Ding unbedingt mal ausprobieren. Ich brauche da jetzt mal ein Projekt zu. Ich gucke es mir auf jeden Fall bei euch am Partnertag an. 3., 4., 7., richtig?
Ja, richtig. Am 3. und am 4. Juli in Neuhof bei Fulda. Und das, ich glaube, ich darf Sie sagen, unter www.nexonic.com, bitte mit Anmeldung. Da werden die Systeme alle live gezeigt. Die werden auch gezeigt, wenn Sie Treppen steigen. Und was das mit dem System macht, wie das funktioniert. Und dort kann man auch die Anwendungen ganz klar diskutieren. Und dann sind die Profis auch da, der In-Motion-Robotik, die da etwas Besonderes machen, weil ein Punkt, den habe ich bisher noch ausgespart, Dennis. Die Frage ist ja, wo sind denn bitte meine Daten von einem solchen System? Und das unterscheidet hier so ganz intensiv die Vorgehensweise, die wir mit dem Partner, mit dem Hersteller InMotion Robotik haben aus Oberursel. Die machen Folgendes mit den Systemen, weil der Body des Roboters, der kommt aktuell teilweise zu fast 100% aus China. Und dort kommt eine umfänglich andere Steuereinheit drauf. Und das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Schritt dafür, wo sind die Daten, denn die werden dort so bearbeitet, wie du es grundsätzlich planen würdest in einem Unternehmen. Das heißt, entweder nur lokal oder halt gar keine Daten, die weiterführend übertragen werden. Und es gibt natürlich auch dann professionelle, entsprechende Cloud-Anwendungen. Und das ist jetzt in der professionellen Anwendung, da werden wir bestimmt noch mal detailliert drauf eingehen, die hier für mich auch den Ausschlag gegeben hat, das ist etwas, was ich mit meiner Überzeugung nach vorne bringen möchte, denn Datenschutz ist ein ganz wichtiges Grundrecht, das wir hier haben.
Es geht ja auch gar nicht mehr ohne. Also man bekommt ja auch kaum noch Projekte oder was heißt kaum noch, eigentlich keine Projekte mehr, wenn du nicht nachweisen kannst, dass der Datenschutz entsprechend ja, sichergestellt ist. Und von daher, aber ja, sehr guter Punkt, dass du es nochmal erwähnt hast. Das ist nämlich wirklich gut, dass es eben auch die Möglichkeit einer lokalen Installation oder das, ja, Betrieb in einer lokalen Umgebung gibt. Das ist mit Sicherheit für viele spannend, gerade auch in Bezug auf Industriespionage, ne, und Firmengeheimnisse und so weiter und so fort. Mitarbeiterschutz, wenn so ein Gerät da rumläuft, wollen die Daten oder sollen die Daten ja auch nicht nach außen geraten. Also, ja, guter Punkt. Gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast.
Ja, und das Ganze sich mal live anzuschauen und vor allen Dingen dann auch mal zu diskutieren, was sind die möglichen eigenen Anwendungen dahinter. Und dazu laden wir herzlich ein. Das wird auch jetzt in den nächsten Tagen bei uns stärker zu sehen sein auf der Webseite. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir beide zusammen den ersten steuern. Und das ist bestimmt die nächste Folge bei dir.
Bis nächste Woche werden wir es zwar nicht hinkriegen, aber mit dir dann zusammen, die nächste, die können wir dann gerne machen, ja. Und ansonsten, ja, ich werde auf jeden Fall eure Anmeldungslink nochmal in die Shownotes reinpacken, so dass man sich jetzt nicht den Namen merken muss. Ich mache es unten zum Klicken rein als Link. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, Guido, vielen Dank. Das war sehr spannend, wieder viel gelernt über die. Ja, neumodische Dinge hätte ich beinahe gesagt, aber über die neueste Robotergeneration, was die Sicherheitstechnik angeht. Und ja, wenn du nicht weitere Folgen für die neueste Robotik oder ähnliche Entwicklung verpassen willst, dann abonniere gerne den Podcast und ansonsten mir auch gerne auf Social Media folgen. Natürlich auch Nexonic, die haben nämlich solche Themen dann auch immer wieder in kleinen Videos verpackt, anschaulich dargestellt. Da kann man nämlich auch ein bisschen mehr sehen als bei so einem Podcast da jetzt, wenn man sich nur bildlich vorstellen muss. Ansonsten, Guido, nochmal danke und wir sehen uns spätestens am Partnertag.
Perfekt. Danke, Dennis.
Tschö.
Ciao.